Weihnachten auf der geschlossenen Station. War dies der Grund, weshalb Dumbledore Harry nicht mehr in die Augen sehen wollte? Glaubte er, Voldemort würde aus ihnen herausstarren? Fürchtete er vielleicht, dass sich ihr leuchtendes Grün plötzlich in ein Scharlachrot verwandeln würde und die Pupillen zu katzenartigen Schlitzen würden? Harry dachte daran, wie das schlangenartige Gesicht Voldemorts einst aus Professor Quirrells Hinterkopf hervorgedrungen war, strich mit der Hand über seinen eigenen und überlegte, wie es sich anfühlen würde, wenn Voldemort aus seinem Schädel herausbräche. Er kam sich schmutzig vor, verseucht, als trüge er einen tödlichen Keim in sich, als stünde es ihm nicht zu, in der U-Bahn auf dem Rückweg vom Hospital zusammen mit unschuldigen, reinen Menschen zu sitzen, deren Geist und Körper frei waren vom Makel Voldemorts. Er hatte die Schlange nicht nur gesehen, er war die Schlange gewesen. Er wusste es jetzt. Dann kam ihm ein wahrhaft schrecklicher Gedanke. Eine Erinnerung drang in sein Bewusstsein, und seine Eingeweide wandten und ringelten sich wie Schlangen. Was sucht er denn, abgesehen von Gefolgsleuten? Dinge, die er nur absolut heimlich bekommen kann. Zum Beispiel eine Waffe. Etwas, das er das letzte Mal nicht hatte. »Ich bin die Waffe«, dachte Harry. Und während er im Zug durch den dunklen Tunnel schwankte, war ihm, als würde Gift durch seine Adern pulsieren, das ihn frieren und den Schweiß ausbrechen ließ. »Ich bin der, den Voldemort benutzen will. Deshalb lassen Sie mich bewachen, wohin ich auch gehe. Nicht zu meinem Schutz, sondern zum Schutz anderer. Doch es hat keinen Zweck. Auf Hogwarts kann nicht ständig jemand um mich sein. Ich habe Mr. Weasley letzte Nacht tatsächlich angegriffen. Ich war es. Voldemort hat mich dazu gezwungen.« Und vielleicht steckt er in mir und lauscht in diesem Moment meinen Gedanken. »Alles in Ordnung mit dir, Harry, Schatz?« flüsterte Mrs. Weasley und beugte sich über Ginny zu ihm hinüber, während der Zug weiter durch den dunklen Tunnel ratterte. »Du siehst gar nicht gut aus. Ist dir schlecht?« Alle beobachteten ihn. Er schüttelte heftig den Kopf und starrte hoch auf eine Anzeige für irgendeine Hausratversicherung. »Harry, mein Lieber, bist du sicher, dass es dir gut geht?« sagte Mrs. Weasley besorgt, als sie um den verwahrlosten Grasfleck in der Mitte des Scrammelplatzes gingen. »Du siehst ja fürchterlich blass aus. Bist du sicher, dass du heute Morgen geschlafen hast? Du gehst jetzt schnurstracks nach oben ins Bett. Dann kannst du vor dem Abendessen noch ein paar Stunden schlafen. Einverstanden?« Er nickte. Hier wurde ihm eine Ausrede mundgerecht serviert, damit er nicht mit den anderen reden musste. Genau das hatte er gebraucht. Und als Mrs. Weasley die Haustür geöffnet hatte, eilte er geradewegs am Trollbein Schirmstände vorbei, die Treppe hoch und in das Schlafzimmer, das er mit Ron teilte. Drinnen begann er auf und ab zu gehen, an den beiden Betten und an Phineas Nigellos leerem Bilderrahmen vorbei, und in seinem Kopf schwirrte und wimmelte es von Fragen und immer schrecklicheren Gedanken. Wie war er zu einer Schlange geworden? Vielleicht war er ein Animagus. Nein, das konnte nicht sein. Das wüsste er doch. Vielleicht war Voldemort ein Animagus. Ja, dachte Harry. Das würde passen. Natürlich würde er sich in eine Schlange verwandeln. Und wenn er von mir Besitz ergreift, dann verwandeln wir uns beide. Das erklärt immer noch nicht, wie ich in rund 5 Minuten nach London und wieder zurück in mein Bett gekommen bin. Aber immerhin ist Voldemort so ziemlich der mächtigste Zauberer der Welt, abgesehen von Dumbledore. Es ist wahrscheinlich überhaupt kein Problem für ihn, jemanden so ohne weiteres von einem zum anderen Ort zu befördern. Und dann, in einem fürchterlichen Anflug von Panik, dachte er, aber das ist doch wahnsinnig! Wenn ich von Voldemort besessen bin, dann liefere ich ihm in diesem Augenblick den besten Einblick in das Hauptquartier des Phönixordens. Er wird erfahren, wie er im Orden ist und wo Sirius ist. Ich habe eine Menge gehört, was mir gar nicht hätte zu Ohren kommen sollen. Alles, was mir Sirius an meinem ersten Abend hier erzählt hat. Es gab nur eins. Er musste das Haus am Grimmelplatz sofort verlassen. Er würde Weihnachten ohne die anderen in Hogwarts verbringen. Dann würden sie zumindest während der Ferien in Sicherheit sein. Aber nein, das reichte nicht. In Hogwarts gab es noch genug Leute, die er verletzen und verstümmeln konnte. Was, wenn als Nächste Seamus, Dean oder Neville an der Reihe waren? Er blieb stehen und starrte auf den leeren Rahmen von Phineas Nigellus. Etwas Bleiernes senkte sich in seine Magengrube. Er hatte keine Wahl. Er musste in den Ligusterweg zurückkehren und sich strikt von den anderen Zauberern fernhalten. Nun, wenn er es tun musste, dachte er, hatte es keinen Sinn, hier rumzuhängen. Er versuchte mit aller Kraft, die Vorstellung zu verdrängen, wie die Dursleys reagieren würden, wenn er 6 Monate früher als erwartet vor ihrer Haustür stünde. Ging hinüber zu seinem Koffer, schlug den Deckel zu und schloss ihn ab. Dann sah er sich instinktiv nach Hedwig um, bis ihm einfiel, dass sie immer noch in Hogwarts war. Nun, dann musste er nicht auch noch ihren Käfig tragen. Er packte den Koffer am einen Ende und schleifte ihn halb zur Tür, als eine höhnische Stimme sagte,
wir hauen ab, stimmt's?« Er wandte sich um. Phineas Nigellus war auf der Leinwand seines Porträts erschienen, hatte sich gegen den Rahmen gelehnt und betrachtete Harry mit belustigter Miene. »Nein, ich haue nicht ab«, sagte Harry knapp und zog seinen Koffer noch ein paar Schritte durchs Zimmer. »Ich dachte«, sagte Phineas Nigellus und strich sich über seinen Spitzbart. »Wenn man zum Hause Gryffindor gehört, sollte man eigentlich mutig sein. Mir kommt's vor, als wärst du besser in meinem Haus aufgehoben gewesen. Wir Slytherins sind mutig, ja, aber nicht auf den Kopf gefallen. Wenn wir zum Beispiel die Wahl haben, werden wir uns immer dafür entscheiden, unseren eigenen Hals zu retten.« »Ich rette nicht meinen Hals«, sagte Harry kurz angebunden und zerrte den Koffer über ein Stück besonders welligen, mottenzerfressenen Teppich direkt vor die Tür. »Oh, ich verstehe«, sagte Phineas Nigellus und strich unentwegt über seinen Bart. »Das ist keine feige Flucht. Du bist edelmütig.« Harry beachtete ihn nicht weiter. Seine Hand lag auf dem Türknauf, als Phineas Nigellus träge sagte, »Ich habe eine Botschaft für dich. Von Albus Dumbledore.« Harry wirbelte herum. »Wie lautet sie?« »Bleib, wo du bist.« »Ich hab mich nicht gerührt«, sagte Harry, die Hand immer noch auf dem Türknauf. »Also, wie lautet die Botschaft?« »Ich hab es dir gerade gesagt, du Tummkopf«, sagte Phineas Nigellus glatt. »Dumbledore sagt, bleib, wo du bist.« »Warum?« wollte Harry begierig wissen und ließ den Koffer los. »Warum will er, dass ich bleibe? Was hat er sonst noch gesagt?« »Rein gar nicht«, sagte Phineas Nigellus und zog eine schmale, schwarze Augenbraue hoch, als würde er Harry unverschämt finden. Harrys Wut brach sich Bahn wie eine Schlange, die aus hohem Gras hervorstößt. Er war erschöpft, er war über alle Maßen verwirrt, er hatte in den letzten 12 Stunden grauenhafte Angst durchlebt, Erleichterung, dann wieder Angst, und immer noch wollte Dumbledore nicht mit ihm reden? »Also das ist alles, ja?« sagte er laut. »Bleib, wo du bist!« »Das war auch alles, was man mir sagen konnte, nachdem diese Dementoren mich angegriffen hatten. Bleib einfach sitzen, während die Erwachsenen die Sache regeln, Harry. Wir machen uns nicht erst die Mühe, dir irgendwas zu erzählen, weil dein winziges Gehirn vielleicht ja gar nicht damit klarkommt.« »Weißt du«, sagte Phineas Nigellus noch lauter als Harry, »das ist genau der Grund, warum ich den Lehrerberuf gehasst habe. Junge Leute sind derart felsenfest davon überzeugt, dass sie in allem vollkommen recht haben. Ist dir nicht mal der Gedanke gekommen, du armer, aufgeblasener Windbeutel, dass es einen guten Grund geben könnte, warum der Schulleiter von Hogwarts dir nicht jedes kleinste Detail seiner Pläne anvertraut? Hast du nie innegehalten, wenn du dich gerade mal wieder schlecht behandelt fühltest und überlegt, dass es dir noch nie geschadet hat, Dumbledores Anweisungen zu befolgen? Nein, nein, wie alle jungen Leute bist du absolut sicher, dass du als einziger fühlst und denkst, dass du als einziger Gefahr erkennst, dass du als einziger klug genug bist, zu wissen, was der dunkle Lord womöglich vorhat.« »Er hat also tatsächlich etwas mit mir vor?« sagte Harry rasch. »Hab ich das gesagt?« erwiderte Phineas Nigellus und betrachtete gelassen seine Seidenhandschuhe. Nun, wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe Besseres zu tun, als jugendlichem Gejammer zu lauschen. Einen schönen Tag noch!« Und er schlenderte zum Rand seines Rahmens und verschwand. »Schön, dann gehen Sie doch!« brüllte Harry den leeren Rahmen an. »Und sagen Sie Dumbledore Danke für nichts!« Die leere Leinwand blieb stumm. Außer sich vor Zorn schleifte Harry den Koffer zurück zum Fußende seines Bettes. Dann warf er sich mit dem Gesicht auf die mottenzerfressene Decke, die Augen geschlossen, der Körper schwer und schmerzend. Er hatte das Gefühl, eine lange, lange Reise hinter sich zu haben. Es schien unmöglich, dass vor kaum 24 Stunden Cho Chang unter den Misteln auf ihn zugekommen war. Er war so müde. Er hatte Angst zu schlafen. Doch er wusste nicht, wie lange er gegen den Schlaf ankämpfen konnte. Dumbledore hatte ihm ausrichten lassen, er solle bleiben. Das musste bedeuten, dass er schlafen durfte. Aber er hatte Angst. Was, wenn es wieder passierte? Er versank in Schatten. Es war, als ob ein Film in seinem Kopf nur darauf gewartet hätte, anlaufen zu können. Er ging einen verlassenen Korridor entlang auf eine schlichte schwarze Tür zu, an groben Steinwänden und an Fackeln vorbei und an einem Durchgang, der linker Hand zu einer Steintreppe nach unten führte. Er gelangte zu der schwarzen Tür, konnte sie aber nicht öffnen. Er stand da, starrte sie an und verlangte verzweifelt Einlass. Etwas, das er von ganzem Herzen begehrte, lag dahinter. Eine Beute jenseits aller Träume. Wenn nur seine Narbe aufhören würde zu pochen, dann könnte er klarer denken. »Harry«, sagte Rons Stimme von weit, weit weg. »Mom sagt, das Abendessen ist fertig. Aber sie würde dir was aufheben, wenn du im Bett bleiben willst?« Harry schlug die Augen auf, doch Ron war schon hinausgegangen. »Er will nicht mit mir alleine sein«, dachte Harry. »Nicht, nachdem er gehört hat, was Moody gesagt hat.« Vermutlich wollten sie ihn allesamt nicht mehr hier haben, nun, da sie wussten, was in ihm steckte. Er würde nicht hinunter zum Abendessen gehen. Er würde ihnen nicht seine Gesellschaft aufzwingen. Er drehte sich auf die andere Seite und versank nach einer Weile wieder in Schlaf. Er schlief lange und wachte erst in den frühen Morgenstunden auf. Seine Eingeweide schmerzten vor Hunger und Ron schnarchte im Nachbarbett. Er spähte im Raum umher und sah den dunklen Umriss von Phineas Nigellus wieder in seinem Porträt stehen. Und ihm fiel ein, dass Dumbledore Phineas Nigellus wahrscheinlich zu seiner Bewachung geschickt hatte, für den Fall, dass er wieder jemanden angreifen wollte. Sein Gefühl, unrein zu sein, wurde stärker. Halb wünschte er sich, er hätte Dumbledore nicht gehorcht. Wenn sein künftiges Leben an Grimmelplatz von nun an so aussah, dann würde es ihm im Ligusterweg vielleicht doch besser gehen. Am nächsten Morgen hängten alle anderen Weihnachtsschmuck auf. Harry konnte sich nicht erinnern, Sirius jemals in so guter Stimmung erlebt zu haben. Tatsächlich sang er Weihnachtslieder, offenbar vor Glück, dass er das Fest nicht alleine verbringen musste. Harry konnte seine Stimme durch den Fußboden des kalten Salons dringen hören, wo er allein hockte und zusah, wie der Himmel draußen vor dem Fenster weißer wurde und mit Schnee drohte. Er empfand ein grimmiges Vergnügen, dass er den anderen die Gelegenheit gab, weiter über ihn zu reden, was sie sicher taten. Als er um die Mittagszeit hörte, wie Mrs. Weasley an der Treppe unten leise nach ihm rief, ignorierte er sie und zog sich weiter nach oben zurück. Abends gegen 6 läutete die Türglocke und Mrs. Black fing wieder an zu schreien. Harry vermutete, dass Mandanges oder ein anderes Mitglied des Ordens vorbeischauen kam, lehnte sich bequemer an die Wand in Seidenschnabels Raum, wo er sich versteckte, und versuchte zu vergessen, wie hungrig er war, während er den Hippogreif mit toten Ratten fütterte. Es versetzte ihm einen kleinen Schreck, als einige Minuten später jemand kräftig an die Tür pochte. »Ich weiß, dass du da drin bist«, ertönte Hermines Stimme. »Kommst du mal bitte raus, ich möchte mit dir reden.« »Was machst du denn hier?«, fragte Harry und riss die Tür auf. Seidenschnabel scharrte auf dem strohbedeckten Boden nach Rattenresten, die er vielleicht fallen gelassen hatte. »Ich dachte, du wärst Skifahren mit deinem Vater und deiner Mutter.« Also ehrlich gesagt ist Skifahren eigentlich nicht mein Ding, sagte Hermine. Deshalb bin ich über Weihnachten hierher gekommen. Sie hatte Schnee in den Haaren und ihr Gesicht war rosa vor Kälte. Aber sag es nicht Ron, weil der andauernd gelacht hat, habe ich ihm erzählt, Skifahren sei ganz toll. Mom und Dad sind ein wenig enttäuscht, aber ich habe ihnen erklärt, wer die Prüfungen ernst nimmt, bleibt zum Lernen in Hogwarts. Sowas verstehen sie dann schon. Sie wollen ja, dass ich gut abschneide. Wie auch immer, sagte sie munter. Lass uns in dein Zimmer gehen. Rons Mom hat dort Feuer gemacht und ein paar Sandwiches hochgeschickt. Harry folgte ihr zurück in den zweiten Stock. Als er das Zimmer betrat, stellte er ziemlich überrascht fest, dass Ron und Ginny auf Rons Bett saßen und schon auf sie warteten. »Ich bin mit dem fahrenden Ritter gekommen«, sagte Hermine beschwingt und zog ihre Jacke aus, bevor Harry den Mund aufmachen konnte. »Dumbledore hat mir gleich gestern Morgen gesagt, was passiert ist, aber ich musste warten, bis offiziell Ferien waren, dann erst konnte ich aufbrechen.« »Umbridge geht schon die Wände hoch, weil ihr alle direkt vor ihrer Nase verschwunden seid, obwohl Dumbledore ihr erklärt hat, dass Mr. Weasley im St. Mungo ist und er euch die Erlaubnis gegeben hat, ihn zu besuchen.« »Also?« Sie setzte sich neben Ginny, und die beiden Mädchen und Ron blickten zu Harry auf. »Wie geht's dir?« fragte Hermine. »Gut«, sagte Harry steif. »Ach, lüg doch nicht, Harry«, sagte sie ungeduldig. »Ron und Ginny sagen, du hättest dich vor allen anderen versteckt, seit du aus dem Krankenhaus zurück bist.« »Ach ja, sagen sie«, erwiderte Harry und funkelte die beiden an. Ron starrte auf seine Füße. Aber Ginny ließ sich offenbar nicht beeindrucken. »Ja, stimmt doch«, sagte sie, »und keinen von uns willst du ansehen.« »Ihr seid es doch, die mich nicht ansehen wollen«, sagte Harry zornig. »Vielleicht guckt ihr alle abwechselnd und verpasst euch dabei jedes Mal«, warf Hermine ein, und ihre Mundwinkel zuckten. »Sehr witzig«, fauchte Harry und wandte sich ab. »Ach nun, hör auf, dich dauernd missverstanden zu fühlen«, sagte Hermine scharf. »Die anderen haben mir erzählt, was ihr gestern Nachmittag mit den Langziehohren gehört habt.« »Ja?« knurrte Harry, der die Hände tief in den Taschen vergraben hatte und das dichte Schneetreiben vor dem Fenster beobachtete. »Haben alle über mich geredet, ja? Also ich gewöhne mich allmählich dran.« »Wir wollten mit dir reden, Harry«, sagte Ginny. »Aber da du dich nun mal versteckt hast, seit wir wieder zurück sind?« »Ich wollte nicht, dass jemand mit mir redet«, sagte Harry, der sich immer gereizter fühlte. »Tja, das war ein klein wenig dumm von dir«, sagte Ginny zornig, »wenn ich mir überlege, dass du niemanden außer mir kennst, der von du weißt schon wem besessen war und ich dir sagen kann, wie er sich anfühlt.« Harry rührte sich nicht, während die Wucht dieser Worte ihn traf. Dann drehte er sich auf dem Absatz um und sah sie an. »Hab ich vergessen«, sagte er. »Du Glücklicher«, erwiderte Ginny kühl. »Tut mir leid«, sagte Harry, und das meinte er auch. »Also glaubst du, dass ich besessen bin?« »Wie steht's? Kannst du dich an alles erinnern, was du getan hast?« fragte Ginny. »Gibt es lange, leere Zeitabschnitte, bei denen du nicht sagen kannst, was du gemacht hast?« Harry dachte angestrengt nach. »Nein«, sagte er. »Dann warst du nie von du weißt schon wem besessen«, sagte Ginny schlicht. »Als ich es war, wusste ich manchmal nicht mehr, was ich stundenlang getan hatte. Plötzlich war ich irgendwo und hatte keine Ahnung, wie ich dahin gekommen war.« Harry wagte kaum, ihr zu glauben. Doch fast gegen seinen Willen wurde ihm leichter ums Herz. »Aber dieser Traum, den ich hatte von deinem Dad und der Schlange...« »Harry, du hast solche Träume schon früher gehabt«, warf Hermine ein. »Letztes Jahr hattest du plötzlich Ahnungen, was Voldemort im Sinn hatte.« »Diesmal war es anders«, sagte Harry und schüttelte den Kopf. »Ich war in dieser Schlange. Es kam mir vor, als wäre ich die Schlange. Vielleicht hat Voldemort mich irgendwie nach London geschafft.« »Eines Tages«, sagte Hermine und klang gründlich verärgert, »wirst du eine Geschichte von Hogwarts lesen, und dann wird dir vielleicht endlich mal klar werden, dass du in Hogwarts nicht apparieren oder disapparieren kannst. Selbst Voldemort könnte dich nicht einfach aus deinem Schlafsaal fliegen lassen, Harry.«
»Du hast dein Bett nicht verlassen, Mann«, sagte Ron. »Ich habe gesehen, wie du gut eine Minute lang im Schlaf um dich geschlagen hast, bis wir dich wachgekriegt haben.«
Harry fing wieder an, im Zimmer auf und ab zu gehen und dachte nach. Was sie alle sagten, war nicht nur beruhigend, es reimte sich auch zusammen.
Ohne recht zu überlegen, nahm er sich ein Sandwich von der Platte auf dem Bett und stopfte es sich hungrig in den Mund. »Ich bin also doch nicht die Waffe«, dachte Harry. Sein Herz schwoll an vor Glück und Erleichterung, und als er hörte, wie Sirius an der Tür vorbei in Richtung Seidenschnabels Raum trottete und aus voller Kehle »Morgen kommt der Hippogreif« sang, hatte er Lust mitzusingen. Wie konnte er nur im Traum daran gedacht haben, über Weihnachten in den Ligusterweg zurückzukehren? Sirius' Freude, wieder ein volles Haus und besonders Harry bei sich zu haben, war ansteckend. Er war nicht mehr ihr mürrischer Gastgeber vom Sommer. Jetzt schien er entschlossen, dass alle mindestens so viel, wenn nicht mehr Spaß haben sollten als sonst in Hogwarts. Und bis hin zum Weihnachtstag arbeitete er unermüdlich. Mit ihrer Hilfe putzte und schmückte er das Haus, und als sie am Abend vor Weihnachten alle zu Bett gingen, war es kaum wiederzuerkennen. Die angelaufenen Kronleuchter hingen nicht mehr voller Spinnweben, sondern voller Girlanden aus Stechpalmen und goldenen und silbernen Papierschlangen. Magische Schneehügel glitzerten auf den zerschlissenen Teppichen. Ein großer Weihnachtsbaum, den man Dankes besorgt und mit lebenden Feen geschmückt hatte, ersparte ihnen den Blick auf Sirius' Familienstammbaum. Und selbst die ausgestopften Elfenköpfe an der Wand in der Halle trugen Nikolaus Hüte und Bärte. Als Harry am Weihnachtsmorgen erwachte, fand er einen Stapel Geschenke am Fußende seines Bettes, und Ron hatte bereits die Hälfte seines beträchtlich größeren Stapels geöffnet. »Gute Ernte dieses Jahr«, ließ er Harry durch einen Berg Papier wissen. »Danke für den Besenkompass, der ist prima. Besser als das Geschenk von Hermine«, ein Hausaufgabenplaner. Harry stöberte seine Geschenke durch und fand eines mit Hermines Handschrift. Sie hatte auch ihm ein Buch geschenkt, das einem Terminkalender ähnelte, nur dass es jedes Mal, wenn er eine Seite aufschlug, in lautem Ton Dinge verkündete wie »Müßiggang ist aller Laster Anfang«. Sirius und Lupin hatten Harry eine hervorragende Buchreihe geschenkt, die den Titel »Praktische, defensive Magie und ihr Einsatz gegen die dunklen Künste« trug und fabelhafte animierte Farbillustrationen aller darin beschriebenen Gegenflüche und Zauber enthielt. Harry überflog den ersten Band begierig. Er konnte sehen, dass die Bücher für seine Vorhaben mit der DA sicher gut zu gebrauchen sein würden. Hagrid hatte einen braunen Fellgeldbeutel mit Fangzähnen geschickt, die vermutlich eine Art Diebstahlschutz sein sollten, aber Harry leider daran hinderten, Geld hineinzustecken, ohne dass ihm die Finger abgerissen wurden. Tonks Geschenk war ein kleines, funktionierendes Modell eines Feuerblitzes. Und während Harry zusah, wie es im Raum umherflog, sehnte er sich nach seinem richtigen Besen. Ron hatte ihm eine Riesenschachtel mit Bohnen jeder Geschmacksrichtung geschenkt. Von Mr. und Mrs. Weasley hatte er den üblichen handgestreckten Pulli und ein paar Weihnachtspasteten bekommen. Von Dobby ein wahrlich grauenhaftes Bild, das er, wie Harry vermutete, selbst gemalt hatte. Er hatte es eben umgedreht, um zu sehen, ob es auf den Kopf gestellt besser wirkte, als Fred und George mit einem lauten Knall am Fußende seines Bettes apparierten. »Fröhliche Weihnachten«, sagte George. »Wartet mal noch eine Weile, bis er nach unten geht.« »Warum?«, sagte Ron. »Mom ist wieder am Heulen«, erwiderte Fred bedrückt. »Percy hat den Weihnachtspulli zurückgeschickt.« »Kommentarlos«, fügte George hinzu. »Hat nicht mal gefragt, wie es Dad geht oder ihn besucht oder so.« »Wir wollten sie trösten«, sagte Fred und ging ums Bett herum, um sich Harrys Porträt anzuschauen. »Haben mir gesagt, Percy sei nichts weiter als ein Riesenhaufen Rattenmist.« »Hat nicht geklappt«, sagte George und nahm sich einen Schokofrosch. »Deshalb kümmert sich Lupin jetzt um sie. Am besten warten wir, bis er sie aufgemuntert hat, bevor wir zum Frühstück runtergehen.« »Was soll das eigentlich sein?«, fragte Fred und schielte auf Dobbys Gemälde. »Sieht aus wie ein Gibbon mit zwei schwarzen Augen.« »Es ist Harry«, sagte George und deutete auf die Rückseite des Bildes. »Da hinten steht's.« »Gut getroffen«, sagte Fred grinsend. Harry warf seine neuen Hausaufgabenplaner nach ihm. Er klatschte an die Wand gegenüber und fiel zu Boden, wo er frisch vergnügt sagte, »Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.« Sie standen auf und zogen sich an. Sie konnten hören, wie sich die verschiedenen Bewohner des Hauses fröhliche Weihnachten zuriefen. Auf dem Weg die Treppe hinunter trafen sie Hermine. »Danke für das Buch, Harry«, sagte sie fröhlich.
Diese neue Theorie der Numerologie wollte ich schon immer haben. Und dieses Parfum ist echt ungewöhnlich, Ron.
Kein Problem, sagte Ron. Für wen ist denn das eigentlich? Fügte er hinzu und nickte zu dem hübsch eingewickelten Geschenk hin, das sie in den Händen hielt.
Creature, sagte Hermine strahlend.
Aber bloß keine Klamotten, warnte sie Ron. Du erinnerst dich doch, was Sirius gesagt hat. Creature weiß zu viel. Wir können ihn nicht freilassen.
Es sind keine Klamotten, sagte Hermine.
Obwohl, wenn's nach mir ginge, würde ich ihm sicher was zum Anziehen schenken, damit er was anderes hat als diesen dreckigen alten Lumpen.
Nein, es ist eine Flickendecke. Ich dachte, das würde ein bisschen Farbe in sein Schlafzimmer bringen.
Welches Schlafzimmer?
Fragte Harry mit Flüsterstimme, als sie an dem Porträt von Sirius' Mutter vorbeigingen.
Also, Sirius meint, es ist weniger ein Schlafzimmer als ein Unterschlupf, sagte Hermine. Offenbar schläft er unter dem Boiler in diesem Schrank hinten in der Küche.
Mrs. Weasley war die Einzige in der Küche, als sie eintraten. Sie stand am Herd und als sie ihnen fröhliche Weihnachten wünschte, klang es, als hätte sie einen üblen Schnupfen, und alle wandten den Blick ab.
»Das ist also Creatures Schlafzimmer«, sagte Ron und ging gemächlich hinüber zu einer schmierigen Tür in der Ecke gegenüber der Speisekammer.
Harry hatte sie nie offen stehen gesehen.
»Ja«, sagte Hermine, und klang jetzt eine Spur nervös. »Ich glaube, wir sollten besser anklopfen.«
Ron pochte mit den Knöcheln gegen die Tür, bekam aber keine Antwort.
»Er wird wohl oben im Haus rumschnüffeln«, sagte er, und riss ohne viel Federlesen die Tür auf.
Oh!
Harry sperrte hinein. Den größten Teil des Schranks beanspruchte ein mächtiger, altertümlicher Boiler, doch in dem halbhohen Raum unter den Rohren hatte sich Creature etwas eingerichtet, das wie ein Nest aussah. Ein Sammelsurium verschiedener Lumpen und muffiger alter Tücher war am Boden aufgehäuft und die kleine Kuhle in der Mitte des Haufens zeigte, wo sich Creature allnächtlich zum Schlafen einrollte. Auf den Stofffetzen lagen trockene Brotkrumen und verschimmelte Käsereste verstreut. In einer unzugänglichen Ecke schimmerten kleine Gegenstände und Münzen, die, wie Harry vermutete, Creature wohl wie eine Elster vor Sirius' Säuberungsaktion im Haus gerettet haben musste. Und er hat es auch geschafft, die silbergerahmten Familienfotos, die Sirius im Laufe des Sommers weggeworfen hatte, aus dem Müll zu fischen. Ihr Deckglas mochte gesprungen sein, doch die kleinen schwarz-weißen Leute in ihnen spähten ihn hochmütig an. Darunter auch, und es versetzte ihm einen leichten Stoß im Magen, die dunkle, schwerlittrige Frau, deren Prozess er in Dumbledores Denkarium mitverfolgt hatte. Bellatrix Lestrange. Wie es schien, war dies Creatures Lieblingsporträt. Er hatte es vor allen anderen aufgestellt und das Glas unbeholfen mit Zauberklebeband repariert.
»Ich glaube, ich lasse ihm sein Geschenk einfach hier«, sagte Hermine, legte das Päckchen sorgsam mitten in die Vertiefung in dem Lumpen- und Tücherhaufen und schloss leise die Tür. »Er wird's später finden, das ist dann schon okay.«
»Wo ihr gerade von ihm sprecht«, sagte Sirius, der aus der Speisekammer trat, als sie die Schranktür schlossen und einen großen Truthahn in den Händen hielt, »hat in letzter Zeit eigentlich jemand Creature gesehen?«
»Ich habe ihn seit dem Abend, als wir hierher zurückkamen, nicht mehr gesehen«, sagte Harry. »Du hast ihn aus der Küche geschmissen.«
»Ja«, sagte Sirius stirnrunzelnd. »Ich glaube, da habe ich ihn auch das letzte Mal gesehen. Er muss sich irgendwo oben versteckt halten.«
»Er kann doch wohl nicht abgehauen sein«, sagte Harry. »Als du raussagtest, dachte er da womöglich, er solle aus dem Haus verschwinden?«
»Nein, nein. Hauselfen können nicht einfach weggehen, außer sie haben Kleidung bekommen.«
»Sie sind an das Haus ihrer Familie gebunden«, sagte Sirius.
»Sie können das Haus verlassen, wenn sie wirklich wollen«, widersprach ihm Harry. »Dobby zum Beispiel hat vor 3 Jahren die Malfoys verlassen, um mich zu warnen. Er musste sich hinterher selbst bestrafen, aber er hat es trotzdem geschafft.«
Sirius schien für einen Moment leicht beunruhigt. Dann sagte er, »Ich suche später nach ihm.
Wahrscheinlich finde ich ihn oben, wie er sich vor dem alten Liebestöter meiner Mutter die Augen ausholt oder irgend sowas. Er kann natürlich auch in den Trockenschrank gekrochen und dort gestorben sein. Aber ich sollte mir nicht zu große Hoffnungen machen.« Fred, George und Ron lachten. Hermine jedoch setzte eine vorwurfsvolle Miene auf. Sobald sie mit dem Weihnachtsessen fertig waren, wollten die Weasleys, Harry und Hermine, eskortiert von Mad-Eye und Lupin, noch einmal Mr. Weasley besuchen. Mein Dank ist, der es geschafft hatte, sich für diese Gelegenheit einen Wagen zu borgen. Da die U-Bahn am Weihnachtstag nicht fuhr, erschien gerade noch rechtzeitig zu Plumpudding und Biskuit-Dessert. Das Auto, Harry bezweifelte stark, dass mein Dank es mit Zustimmung des Besitzers ausgeliehen hatte, war mit einem Zauber vergrößert worden, wie einst der alte Ford Anglia der Weasleys. Obwohl es von außen gesehen normal groß war, fanden 10 Personen mit Mandanges am Steuer bequem im Innenraum Platz. Mrs. Weasley zögerte, bevor sie einstieg. Harry wusste, dass ihre Abneigung gegen Mandanges mit ihrem Abscheu vor Reisen ohne Magie kämpfte. Doch schließlich triumphierten die Kälte und das inständige Bitten ihrer Kinder. Und sie ließ sich guten Mutes auf dem Rücksitz zwischen Fred und Bill nieder. Die Fahrt zum St. Mungo ging recht schnell, denn es herrschte sehr wenig Verkehr. Auf der ansonsten menschenleeren Straße war ein Rinnsal Hexen und Zauberer verstohlen unterwegs zu Besuchen im Krankenhaus. Harry und die anderen stiegen aus dem Wagen und Mandanges fuhr um die Ecke, wo er auf sie warten wollte. Sie schlenderten lässig auf das Schaufenster mit der Puppe in grünem Nylon zu und schritten nacheinander durch die Scheibe. Der Empfangsbereich wirkte angenehm festlich. Die Kristallsphären, die St. Mungo beleuchteten, waren nun rot und golden gefärbt und zu riesigen glühenden Weihnachtskugeln geworden. Um sämtliche Türen rankten sich Stechpalmenzweige und in den Ecken glitzerten leuchtende weiße Christbäume, bedeckt mit magischem Schnee und Eiszapfen, jeder mit einem funkelnden goldenen Stern an der Spitze. Es herrschte weniger Gedränge als bei ihrem letzten Besuch, obwohl Harry, als er den Raum halb durchquert hatte, von einer Hexe beiseite geschoben wurde, in deren linken Nasenloch eine Satsuma steckte.
»Familienstreit, was?« feixte die blonde Hexe hinter dem Pult. »Sie sind die Dritte heute. Fluch, Schäden, 4. Stock.«
Sie fanden Mr. Weasley aufrecht im Bett sitzend, mit den Überresten seines Weihnachtstruthahns auf einem Tablett auf seinem Schoß. Er machte ein ziemlich belämmertes Gesicht. »Alles in Ordnung, Arthur?« fragte Mrs. Weasley, nachdem sie ihn alle begrüßt und ihre Geschenke überreicht hatten.
»Bestens, bestens«, sagte Mr. Weasley ein wenig zu überschwänglich. »Ihr habt nicht zufällig Heiler Smethwick gesehen, oder?«
»Nein«, sagte Mrs. Weasley argwöhnisch. »Warum?«
»Nichts, nichts«, antwortete Mr. Weasley beiläufig und begann, seinen Stapel Geschenke auszupacken. »Nun, alle einen schönen Tag gehabt? Was habt ihr denn zu Weihnachten gekriegt?« »Oh, Harry, das ist ja absolut wunderbar!«
Gerade hatte er Harrys Geschenk aufgemacht, ein Schraubenzieher-Set und Sicherungsdraht. Mrs. Weasley schien nicht ganz zufrieden mit der Antwort ihres Mannes. Als er sich hinüberlehnte, um Harry die Hand zu schütteln, spähte sie auf die Verbände unter seinem Nachthemd. »Arthur«, sagte sie, und es klang wie das Zuschnappen einer Mausefalle. »Man hat dir den Verband gewechselt.« »Warum hat man dir einen Tag früher den Verband gewechselt, Arthur?« »Man hat mir gesagt, das wäre erst morgen nötig.«
»Was?« sagte Mr. Weasley.
Er sah recht verängstigt aus und zog sich die Bettdecke höher über die Brust.
»Nein, nein, nicht der Rede wert. Es ist,
Er schien unter Mrs. Weasleys bohrendem Blick zu schrumpfen.
»Also, jetzt reg dich nicht auf, Molly. Aber Augustus Pye hatte da so eine Idee. Er ist der Heiler im Praktikum hier, weißt du, netter junger Mann und sehr interessiert an alternativer Medizin. Also ich meine, manche von diesen alten Muckelheilmethoden. Also, es heißt Fäden, Molly. Und sie wirken sehr gut bei Muggelwunden.«
Mrs. Weasley machte ein unheilschwangeres Geräusch, etwas zwischen einem Schrei und einem Knurren. Lupin schlenderte vom Bett weg und hinüber zu dem Werwolf, der keinen Besuch hatte und ziemlich wehmütig die Schar um Mr. Weasley betrachtete. Bill murmelte etwas von wegen, er könne eine Tasse Tee vertragen, und Fred und George sprangen grinsend auf und schlossen sich ihm an.
»Willst du mir etwa sagen?« legte Mrs. Weasley los, und ihre Stimme wurde mit jedem Wort lauter. Sie bemerkte offenbar nicht, dass ihre Begleiter eilends Deckung suchten. »Dass du mit Muggelheilverfahren herumgestümpert hast?«
»Nicht rumgestümpert, Molly Liebling«, sagte Mr. Weasley flehend. »Es war nur,
Nur etwas, von dem Pai und ich meinten, wir könnten es ausprobieren. Nur, es ist jammerschade, aber gerade bei diesen Wunden scheint es nicht so gut zu wirken, wie wir gehofft hatten.
Das heißt?
Nun, ja, ich weiß nicht, ob du weißt, wie das mit den Fäden geht.
Klingt ganz so, als ob ihr versucht hättet, deine Haut wieder zusammenzunähen, sagte Mrs. Weasley und lachte schnaubend und freudlos. Aber selbst du, Arthur, wärst doch nicht so dumm. Mir ist auch nach einer Tasse Tee, sagte Harry und schnellte hoch. Hermine, Ron und Ginny stürzten ihm nach zur Tür. Als sie hinter ihnen zuschwang, hörten sie Mrs. Weasley kreischen.
Was soll das heißen? Das ist so ungefähr der Gedanke.
Typisch Dad, sagte Ginny kopfschüttelnd, als sie sich auf den Weg den Gang entlang machten.
Fäden, ich bitte euch. Ach, weißt du, bei nicht-magischen Wunden wirkt das ganz gut, sagte Hermine der Fairness halber. Ich vermute, irgendwas in diesem Schlangengift löst die Fäden auf oder sowas. Wo ist denn eigentlich die Cafeteria?
5. Stock, sagte Harry, der sich an den Wegweiser über dem Pult der Empfangshexe erinnerte. Sie gingen den Korridor entlang durch einige Schwingtüren und fanden eine baufällige Treppe, die mit weiteren Porträts brutal wirkender Heiler gesäumt war. Während sie treppauf stiegen, riefen ihnen die verschiedenen Heiler Diagnosen merkwürdiger Leiden zu und schlugen gruselige Heilverfahren vor. Ron war schwer beleidigt, als ein mittelalterlicher Zauberer verkündete, er leide offensichtlich unter einem schweren Fall von Grieselkrätze.
»Und was soll denn das sein?« fragte er zornig, als der Heiler ihm durch 6 weitere Porträts folgte und deren Insassen aus dem Weg schubste.
»Es handelt sich um ein ganz fürchterliches Hautleiden, junger Herr, das noch grausigere Pockennarben hinterlassen wird, als ihr ohnehin schon euer eigen nennt.«
»Pass auf, wen du hier grausig nennst«, sagte Ron, und seine Ohren liefen rot an.
»Heilung könnt ihr nur erwarten, wenn ihr die Leber einer Kröte nehmt, sie fest um den Hals bindet und euch bei Vollmond nackt in ein Fass voll Aalaugen stellt. Ich habe keine Grieselkrätze, aber die unansehnlichen Male auf eurem Antlitz, junger Herr, da sind Sommersprossen«, sagte Ron fuchsig. »Und jetzt marsch zurück in dein Bild und lass mich in Ruhe.«
Er drehte sich zu den anderen um, die allesamt betont gleichmütige Gesichter machten.
»In welchem Stock sind wir?«
»Ich glaube, im 5. sagte Hermine.
»Nein, im 4. sagte Harry. »Noch eine.«
Doch als er auf den Treppenabsatz trat, blieb er plötzlich stehen und starrte auf das kleine Fenster in der Schwingtür am Anfang des Korridors, der mit Fluchschäden beschildert war. Ein Mann hatte die Nase gegen die Scheibe gedrückt und spähte zu ihnen heraus. Er hatte gewelltes, blondes Haar, hellblaue Augen und ein breites, leeres Lächeln, das strahlend weiße Zähne zeigte.
»Meine Fresse«, sagte Ron und starrte ebenfalls den Mann an.
»Ach du meine Güte«, stieß Hermine plötzlich atemlos hervor, »Professor Lockhart!«
Ihr ehemaliger Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste drückte die Tür auf und kam in einem langen, lila Morgenrock auf sie zu.
»Aber Hallöchen«, sagte er. »Ich vermute mal, ihr wollt ein Autogramm von mir, richtig?«
»Hat sich nicht groß verändert, oder?« murmelte Harry der grinsenden Ginny zu.
»Wie geht es Ihnen, Professor?« sagte Ron mit einem Anklang von schlechtem Gewissen. Es war in erster Linie Rons defekter Zauberstab gewesen, der Professor Lockharts Gedächtnis so schwer beschädigt hatte, dass man ihn in St. Mungo hatte einliefern müssen. Doch Harrys Mitleid hielt sich in Grenzen, weil Lockhart damals versucht hatte, sein und Rons Gedächtnis für immer zu löschen.
»Es geht mir ganz hervorragend, danke sehr«, sagte Lockhart überschwänglich und zog einen recht ramponierten Pfauenfederkiel aus der Tasche. »Nun, wie viele Autogramme wollt ihr haben? Ich kann jetzt auch in Schreibschrift, wisst ihr?«
»Wir wollen im Moment keine, danke«, sagte Ron und sah Harry mit hochgezogenen Brauen an. »Professor«, fragte Harry, »dürfen Sie denn auf den Korridoren herumspazieren? Sollten Sie nicht auf einer Krankenstation sein?«
Das Lächeln auf Lockharts Gesicht starb langsam. Er starrte Harry einige Augenblicke lang unverwandt an, dann sagte er,
»Kennen wir uns nicht?«
»Oh, ja, allerdings«, sagte Harry, »Sie haben uns in Hogwarts unterrichtet. Wissen Sie noch?«
»Unterrichtet? wiederholte Lockhart und schien ein wenig aus der Spur zu geraten. »Ich? Tatsächlich?« Und dann, so plötzlich, dass es beunruhigend war, trat wieder ein Lächeln auf sein Gesicht.
»Hab euch alles beigebracht, was ihr wisst, nehme ich mal an, was? Nun, wie steht's jetzt mit diesen Autogrammen? Sagen wir ein rundes Dutzend, dann könnt ihr sie all euren kleinen Freunden schenken und keiner geht leer aus.«
Doch in diesem Moment steckte jemand den Kopf durch eine Tür am Ende des Korridors und eine Stimme rief, »Gilderoy, du ungezogener Junge, wo treibst du dich wieder herum?« Eine mütterlich wirkende Heilerin mit einem Lametta-Kranz in den Haaren kam den Korridor entlang gewuselt und lächelte Harry und den anderen warmherzig zu. »Oh, Gilderoy, du hast Besuch. Wie wunderbar. Und auch noch am Weihnachtstag. Wisst ihr, er bekommt nie Besuch, das arme Lämmchen. Und ich verstehe einfach nicht, warum. Er ist doch so ein Süßer, nicht?«
»Wir sind gerade bei den Autogrammen«, erklärte Gilderoy der Heilerin, und setzte wieder sein strahlendes Lächeln auf. »Sie wollen eine ganze Ladung und lassen sich partout nicht abwimmeln. Ich hoffe nur, wir haben genügend Fotos.«
»Nun hört ihn euch an«, sagte die Heilerin, nahm Lockhart am Arm und lächelte ihm liebevoll zu, als wäre er ein frühreifer Zweijähriger. Vor einigen Jahren war er ziemlich bekannt. Wir hoffen sehr, dass diese Neigung, Autogramme zu geben, ein Zeichen ist, dass seine Erinnerung allmählich zurückkehrt. Wollt ihr bitte hier lang kommen? Er ist auf einer geschlossenen Station, wisst ihr. Er hat sich wohl rausgeschlichen, als ich die Weihnachtsgeschenke gebracht habe. Die Tür bleibt normalerweise verschlossen. Nicht, dass er gefährlich wäre, aber sie flüsterte jetzt nur noch. Er ist ein bisschen eine Gefahr für sich selbst. Der Gute weiß nicht, wer er ist, versteht ihr? Läuft davon und erinnert sich nicht, wie es zurückgeht. Es ist ja so nett von euch, dass er ihn besuchen kommt. Sagte Ron und gestikulierte vergeblich zur Decke hin. Eigentlich wollten wir nur... Doch die Heilerin lächelte ihn erwartungsvoll an und Rons schwaches Gemurmel von wegen »nur kurz eine Tasse Tee trinken« verwehte ins Nichts. Sie sahen sich hilflos an und folgten dann Lockhart und seiner Heilerin den Korridor hinunter. »Wir bleiben aber nicht lang«, sagte Ron leise. Die Heilerin deutete mit dem Zauberstab auf die Tür zur Janus-Thicky-Station und murmelte »Alle Humora«. Die Tür schwang auf und sie trat ihnen voran ein. Gilderoy hielt sie am Arm, bis sie ihn in einen Sessel neben seinem Bett verfrachtet hatte. »Dies ist die Station für unsere chronisch Kranken«, teilte sie Harry, Ron, Hermine und Ginny leise mit. »Für die dauerhaft Fluchgeschädigten, versteht ihr? Mit stark dosierten Heiltränken und Zaubern und ein bisschen Glück können wir natürlich einige Fortschritte erzielen. Bei Gilderoy scheint gerade ein gewisses Selbstgefühl zurückzukehren und bei Mr. Boat haben wir eine echte Besserung zu verzeichnen. Er scheint die Fähigkeit zu sprechen sehr schnell zurückzugewinnen, auch wenn er bisher keine Sprache spricht, die wir erkennen. Also, ich muss noch den Rest der Weihnachtsgeschenke verteilen. Ich lasse euch mal zum Plaudern alleine.« Harry sah sich um. Die Station machte eindeutig den Eindruck, als wäre sie ein dauerhaftes Heim für ihre Patienten. Sie hatten viel mehr persönliche Habseligkeiten um ihre Betten als auf Mr. Weasleys Station. Die Wand am Kopfende von Gilderoys Bett zum Beispiel war vollgeklebt mit Bildern von ihm, die den Neuankömmlingen zähnebleckend entgegenstrahlten und winkten. Er hatte viele von ihnen in kindlicher Blockschrift für sich selbst signiert. Kaum hatte die Heilerin Gilderoy in seinen Sessel gesetzt, da zog er einen frischen Stapel Fotos zu sich heran, nahm eine Feder und begann sie alle fieberhaft zu unterschreiben.
»Ihr könnt sie in Umschläge stecken«, sagte er zu Ginny und warf ihr die signierten Fotos eins nach dem anderen in den Schoß. »Man hat mich nicht vergessen, wisst ihr? Nein, ich bekomme immer noch jede Menge Fanpost. Gladys Gutchen schreibt mir wöchentlich, wenn ich nur wüsste, warum.«
Er hielt inne, blickte leicht verwirrt, dann strahlte er wieder und wandte sich mit neuem Schwung seinen Autogrammen zu.
»Es muss wohl einfach daran liegen, dass ich so gut aussehe.«
Ein fahlhäutiger, traurig blickender Zauberer lag im Bett gegenüber und starrte an die Decke. Er murmelte in sich hinein und schien keinerlei Notiz von seiner Umgebung zu nehmen. Zwei Betten weiter lag eine Frau, deren ganzer Kopf mit Fell bedeckt war.
Harry erinnerte sich, dass Hermine in ihrem zweiten Jahr etwas Ähnliches passiert war. Allerdings war der Schaden in ihrem Fall zum Glück nicht dauerhaft gewesen. Ganz hinten auf der Station waren geblümte Vorhänge um zwei Betten gezogen, um den dort liegenden und ihren Besuchern ein wenig Raum für sich zu gewähren. »Hier, bitteschön, Agnes«, sagte die Heilerin strahlend zu der fellgesichtigen Frau und reichte ihr einen kleinen Stapel Weihnachtsgeschenke. »Sehen Sie, man hat sie nicht vergessen, oder?« »Und der Sohn hat eine Eule geschickt und lässt ausrichten, dass er sie heute Abend besucht. Das ist doch nett, nicht wahr?« Agnes bellte ein paar Mal laut. »Und schauen Sie, Broderick, man hat Ihnen eine Topfpflanze geschickt und einen wunderschönen Kalender mit einem tollen Hippogreif für jeden Monat. Das muntert uns doch gleich auf, nicht wahr?« sagte die Heilerin und wuselte hinüber zu dem murmelnden Mann, stellte eine ziemlich hässliche Pflanze mit langen, schwankenden Tentakeln auf sein Nachtschränkchen und heftete den Kalender mit ihrem Zauberstab an die Wand. »Und, oh, Mrs. Longbottom, Sie gehen schon?« Harrys Kopf fuhr herum. Die Vorhänge um die beiden Betten am Ende der Station waren beiseite gezogen worden und zwei Besucher kamen den Gang zwischen den Betten entlang. Eine furchterregend aussehende alte Hexe in einem langen grünen Kleid, einem mottenzerfressenen alten Fuchspelz und mit einem Spitzhut, der eindeutig mit einem ausgestopften Geier geschmückt war. Und hinter ihr schlürfte jemand drein, der tief betrübt wirkte. Neville. Harry fiel es plötzlich wie Schuppen von den Augen, wer diese Leute in den hinteren Betten sein mussten. Er blickte sich hektisch nach etwas um, mit dem er die anderen ablenken konnte, damit Neville die Station unbemerkt und unbehelligt verlassen konnte. Aber auch Ron hatte beim Klang des Namens Longbottom aufgeblickt. Und bevor ihn Harry daran hindern konnte, rief er »Neville!« Neville zuckte zusammen und duckte sich, als ob eine Kugel ihn eben knapp verfehlt hätte. »Wir sind's, Neville«, sagte Ron breit lächelnd und stand auf. »Hast du gesehen? Lockhart ist hier. Und wen hast du besucht?«
»Freunde von dir, Neville, mein Lieber«,
sagte Nevilles Großmutter würdevoll und wandte sich ihnen allen zu. Neville machte den Eindruck, als wäre er lieber sonst wo, nur nicht hier. Er mied alle Blicke, während ihm ein mattes Purpurrot über sein rundliches Gesicht kroch.
»Ah ja«, sagte seine Großmutter, fasste Harry ins Auge und streckte ihm zur Begrüßung eine schrumpelige, clownartige Hand entgegen. »Ja, ja, ich weiß natürlich, wer du bist. Neville spricht in den höchsten Tönen von dir.«
»Danke«, sagte Harry und schüttelte ihr die Hand.
Neville sah ihn nicht an, sondern starrte auf seine Füße, wobei seine Gesichtsfarbe stetig dunkler wurde.
»Und ihr beide seid offensichtlich Weasleys«, fuhr Mrs. Longbottom fort und reichte Ron und dann Ginny majestätisch die Hand. »Ja, ich kenne eure Eltern. Nicht gut, natürlich. Sind anständige Leute, anständige Leute. Und du musst Hermine Granger sein.«
Hermine schien recht verdutzt, dass Mrs. Longbottom ihren Namen kannte, schüttelte aber gleichwohl ihre Hand.
»Ja, Neville hat mir alles über euch erzählt. Habt ihm so manches Mal aus der Patsche geholfen, nicht wahr?«
»Er ist ein guter Junge«, sagte sie und warf Neville über ihre ziemlich knochige Nase einen streng taxierenden Blick zu.
»Aber er hat nicht das Talent seines Vaters, muss ich leider sagen.«
Und sie wies mit dem Kopf in Richtung der beiden Betten am Ende der Station, worauf der ausgestopfte Geier auf ihrem Hut bedrohlich zitterte.
»Was?« sagte Ron verblüfft.
Harry wollte ihm auf den Fuß treten, was ja doch viel schwieriger unbemerkt zu bewerkstelligen ist, wenn man keinen Umhang, sondern eine Jeans trägt.
»Ist das dein Dad dort hinten, Neville?«
»Was soll das heißen?« fragte Mrs. Longbottom scharf. »Hast du deinen Freunden nicht von deinen Eltern erzählt, Neville?«
Neville holte tief Luft, blickte zur Decke und schüttelte den Kopf. Harry konnte sich nicht erinnern, dass ihm je ein Mensch stärker Leid getan hätte. Aber er hatte keine Ahnung, wie er Neville aus dieser Lage helfen konnte.
»Nun, es ist nichts, wofür man sich schämen müsste«, sagte Mrs. Longbottom zornig. »Du solltest stolz sein, Neville, stolz. Sie haben Ihre Gesundheit und Ihren Verstand nicht geopfert, damit Ihr einziger Sohn sich für Sie schämt. Verstehst du?
Ich schäme mich nicht, sagte Neville sehr kleinlaut und vermied es immer noch beharrlich, Harry und die anderen anzusehen.
Ron stand inzwischen auf den Zehenspitzen und spähte hinüber zu den Patienten in den beiden Betten.
»Nun, du hast eine merkwürdige Art, das zu zeigen«, sagte Mrs. Longbottom. »Mein Sohn und seine Frau«, fuhr sie fort und wandte sich gebieterisch an Harry, Ron, Hermine und Ginny, »wurden von du weißt schon wem und seinen Anhängern bis zum Wahnsinn gefoltert.«
Hermine und Ginny schlugen die Hände vor den Mund. Ron hörte auf, sich den Hals zu verrenken, um einen Blick auf Nevilles Eltern zu ergattern, und schien zu Tode erschrocken.
»Sie waren Auroren, müsst ihr wissen, und sehr geachtet in der magischen Gemeinschaft«, fuhr Mrs. Longbottom fort. »Hochbegabt, alle beide, ich...« »Ja, Alice, Schatz, was gibt es?«
Nevilles Mutter kam im Morgenmantel durch die Station auf sie zugetappt. Sie hatte nicht mehr das rundliche, fröhlich wirkende Gesicht, das Harry auf Moodys altem Foto des ursprünglichen Phönixordens gesehen hatte. Ihr Gesicht war jetzt schmal und eingefallen. Ihre Augen schienen übergroß und ihr weiß gewordenes Haar war dünn und stumpf. Offenbar wollte sie nicht sprechen. Vielleicht konnte sie es auch nicht, sondern machte zaghafte Gesten zu Neville hin und hielt etwas in ihrer ausgestreckten Hand.
»Schon wieder?« sagte Mrs. Longbottom mit leicht gereiztem Unterton. »Nun, schön, Alice, mein Schatz, nun, schön. Neville, nimm es, was es auch sein mag.«
Doch Neville hatte schon die Hand ausgestreckt und seine Mutter ließ ein leeres Einwickelpapier von Bubbles bestem Blaskaugummi hineinfallen.
»Sehr schön, Schatz«, sagte Nevilles Großmutter mit falscher Fröhlichkeit in der Stimme und tätschelte seiner Mutter die Schulter.
Aber Neville sagte leise, »Danke, Mom.« Vor sich hinsummend wankte seine Mutter die Bettenreihe entlang davon. Neville wandte sich mit trotziger Miene den anderen zu, als wollte er sie zum Lachen herausfordern. Aber Harry hatte den Eindruck, dass er nie im Leben etwas weniger lustig gefunden hatte.
»Nun, wir sollten allmählich gehen«, seufzte Mrs. Longbottom und zog sich lange grüne Handschuhe an. »Sehr nett, euch alle getroffen zu haben. Neville, wirf dieses Papier in den Mülleimer. Sie muss dir ja inzwischen so viele davon gegeben haben, dass du mit denen dein Schlafzimmer tapezieren kannst.«
Doch als sie hinausgingen, war sich Harry sicher, dass Neville das Süßigkeitenpapier in seine Tasche gleiten ließ. Die Tür schloss sich hinter den beiden.
»Das wusste ich gar nicht«, sagte Hermine, und Tränen standen in ihren Augen.
»Ich auch nicht«,
sagte Ron ziemlich heiser.
»Ich auch nicht«, flüsterte Ginny.
Sie alle blickten Harry an.
»Ich schon«, sagte er bedrückt.
»Dumbledore hat es mir erzählt, aber ich habe versprochen, es niemandem zu sagen. Dafür ist Bellatrix Lestrange nach Azkaban geschickt worden. Sie hat Nevilles Eltern mit dem Gruziatusfluch traktiert, bis sie den Verstand verloren.«
»Bellatrix Lestrange hat das getan?« flüsterte Hermine entsetzt. »Diese Frau, von der Creature ein Foto in seiner Höhle hat?«
Ein langes Schweigen trat ein, unterbrochen von Lockharts zorniger Stimme. »Hört mal! Ich hab doch nicht umsonst Schreibschrift gelernt, versteht ihr?«